Servus, ich bin Ingo Nommsen und das ist die Ingo Nommsen Show. Herzlich willkommen. Heute bei mir einer der Pioniere in Sachen Stand-Up-Comedy in Deutschland. Als ich in München studierte, hatte sich schon durch die Clubs gespielt mit umgedrehtem Basecap, Lederhose und blauem T-Shirt Michael Mittermeier. 1996 ist es dann passiert, sein Programm Zappt katapultiert ihn an die Spitze der Comedy-Szene. Im Mittelpunkt die Fernsehlandschaft mit all ihren Facetten und Auswüchsen, zerlegt von einem ausgewiesenen TV-Junkie. Das hat mir mega gefallen. Das Programm wurde ein Riesenerfolg, nicht nur in den Hallen, sondern auch auf CD und DVD, war ganz oben in den Charts und das hat es vorher damals so noch nicht gegeben. Ich habe ihn dann auch im Quatsch Comedy Club gesehen in München. Bei ProSieben wurde der damals aufgezeichnet, im kleineren Rahmen. Da hast du kaum Karten bekommen. Ich war schon beim Radio und beim Fernsehen und hat mir dann immer wieder über irgendwelche Kanäle Karten besorgt. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war gerade dabei, Kult zu werden. Und mir und vielen anderen war damals schon klar, was Michael macht, das ist was ganz Besonderes. Ja. Und dass er dann später nach ganz vielen Erfolgen auch plötzlich nach New York ging, um dort Stand-up nochmal in einem ganz anderen Rahmen zu erfahren und auf Englisch zu erleben, was Stand-up mit den Menschen macht und auch mit ihm, das hat mir imponiert. Und vielleicht war das ja auch irgendwie Inspiration, da selbst irgendwann mal hinzugehen und sich von dieser Stadt mitnehmen zu lassen auf eine Reise, die du einfach nicht planen kannst. Wie ich es ja dann auch jetzt in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett beschreibe. Ich bin auf jeden Fall Mittermeier-Fan und jetzt feiert auch noch sein Kultprogramm 25 erfolgreiche Jahre. Glückwunsch, ja, großer Glückwunsch. Und wir sind alle wieder bereit für eine, wie er es nennt, Überdosis Fernsehkiffen. Zappt, ein TV-Junkie kehrt zurück, heißt das Live-Programm. Und das Buch dazu, nur eine Folge noch. Weil wir eben alle immer gerne noch eine Folge mehr sehen wollen. Ich bin ja auch so einer, der gerne mal am Wochenende eine Serie einfach durchguckt. Ist klar, dass wir im Podcast deshalb über diese wilde Fernseh- und Streaming-Landschaft sprechen. Und da ist, wie Michael richtig bemerkt, viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor. Wäre toll, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und mit Menschen teilst, denen er auch gefallen könnte. Freu dich jetzt erstmal auf ein sehr launiges Gespräch, das viel länger geworden ist, als wir beide gedacht hätten. Es gibt ein paar wunderbare Streaming-Tipps und wir tauchen natürlich nochmal intensiver ein in Michaels außergewöhnliche Karriere. Viel Spaß mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nommsen Show.
Servus Michael, grüß dich.
Hallo, servus.
Jetzt sagt Zapp, hat alle Rekorde gebrochen, 25 Jahre her. Kannst du dich noch an den Hype damals erinnern? Das musste ja auch extrem nach vorne katapultiert haben als Comedian.
Ja, ich meine, davor war ich einfach völlig, ich sag mal, sehr unbekannter Comedian, der froh war, wenn er Zuschauer hatte, und Zept war, ja, das war halt einfach irgendwie, keine Ahnung, der Quantensprung. Aber der jetzt auch nicht, ich sag mal, innerhalb von einem Monat ging oder so. Also die Vorbereitung war schon auch, also ich habe so schon, ich sag mal, ab 1993 angefangen, so Fernsehsachen auf der Bühne zu erzählen. Ich glaube, so ab 1994 habe ich irgendwann, da war dann schon so enterprisige Sachen und da wurde ich dann schon gehandelt, so Inside in Berlin. Ja, da ist ein Typ, TV-Junkie, was macht der da? Und habe mir quasi in Berlin großen Claim erspielt, und als die Premiere war, war tatsächlich voll. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, und da war noch gar kein Hype drumherum, sondern wirklich nur bei der Vernunft Berlin. Und ja, aber danach ging es dann in dem nächsten Jahr ziemlich ab.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe ja dann ab Mitte der 90er in München studiert und da warst du auch schon immer auf den Bühnen unterwegs, ne? Also wo man spielen konnte, hast du gespielt. Das war quasi ein Erfolg, der sich für viele wie über Nacht anfühlte, aber du standst ja schon wirklich, wie du auch sagst, jahrelang vorher auf der Bühne. Wann ging denn das los bei dir?
Ich benenne immer den Beginn der offiziellen Tour, den benenne ich immer mit 87. Also ich habe im Oktober 87, 2. Oktober, Premiere gehabt von meinem ersten komplett selbstgeschriebenen Solo. Mhm. Und die Jahre davor, das war halt ein, zwei Jahre davor, da haben wir so Abende gemacht, mal Sketche, Lieder, also mal von anderen was gemacht. Aber das 87 war so mein Coming Out, das ist ein Programm und damit gehe ich jetzt auf Tour. Was immer das damals hieß, war damals, war das ja noch nicht, es gab ja keine, ich sag mal, Comedy-Struktur, es gab ja kein in dem Sinn da Big Business, es gab halt eine Kabarett-Szene, eine Kleinkunst-Szene, und da habe ich halt alles gespielt, was bei drei nicht irgendwie auf dem Baum war.
Ja, also diese Stand-up-Szene, die sich in den letzten Jahrzehnten hier entwickelt hat, ist ja schon wirklich, finde ich, beeindruckend. Du hättest wahrscheinlich damals auch noch nicht gedacht, vor 25 Jahren, dass du jetzt ein Vierteljahrhundert später immer noch auf der Bühne stehst und dieses Programm jetzt sein Jubiläum feiert, du nach wie vor in dieser Stand-up-Szene aktiv bist, die es ja so damals noch gar nicht gegeben hat. Oder hat es dir damals schon so ein paar Gedanken, die dir gesagt haben, das wird noch ein großes Ding? Weil heute steht ja Deutschland auch international im Vergleich als Land da, in dem Stand-up wirklich Gewicht hat.
Du, damals, ganz ehrlich, niemand von uns hat sich diese Ausmaße gedacht. Also das war Ende 95, das war die Zeit, wo ich ZEP geschrieben habe. Und mein Ziel war es, und das war ganz honest eigentlich so, ich sag, pass auf, ich wäre zufrieden, wenn im Schnitt 100 Leute kommen. Einmal sind es 50, einmal sind es 140, einmal sind es 90, einmal sind es 120. Wenn im Schnitt 100 Leute kommen, dann ist mein Leben, dann bin ich glücklich. Das wäre mein Ziel. Es ist ein bisschen anders gekommen. Ja. Was natürlich schön ist, aber ganz ehrlich, damals, diesen Gedanken gab es nicht. Also es gab ja nur eigentlich eine Comedy-Lichtgestalt, die aber zu der Zeit schon wieder eher gar nicht mehr so gespielt hat. Das war Otto. Hm. Otto war ja in den 70ern, da habe ich den live gesehen, also Stadthalle Mühldorf. Da saß du da mit, ich habe keine Ahnung, 1000 Leuten, 800 Leuten. Und dann war das, aber in Ende der 80er, Anfang 90er, war Otto dann als Stand-up gar nicht mehr so angesagt. Also im Grunde genommen war nur Kleinkunst oder sonst nichts.
Ja, dieses.
Und als wir dann angefangen haben, wir haben ja erst in Mitte der 90er, haben wir irgendwann gesagt, komm, fuck it, oder eben 92 mit dem Quatsch Comedy Club in Hamburg, komm, wir nennen uns jetzt einfach auch Stand-up Comedy, was soll denn der Scheiß? Also, wir können nicht dauern, irgendwie, es wird immer diskutiert, Comedy und Kabarett, kommt, fuck it.
Ja, dieser Kampf zwischen Kabarett und Comedy, der ist ja heutzutage, sind ja wirklich die Grenzen ziemlich fließend, ja. Damals kann ich mir vorstellen, haben da einige Kabarettkollegen doch eher komisch von oben auch auf euch herabgeschaut, oder? Wie hast du das damals empfunden, als diese neue Stand-up-Szene plötzlich sich ihren Platz gesucht hat und den dann auch gefunden hat?
Es gab Kabarettkollegen, die haben nicht mal mit mir gesprochen. Krass. Du warst tatsächlicherweise in derselben Fernsehsendung oder in einer Mixed Show. Die haben mit dir einfach nicht gesprochen. Du warst für die einfach nicht existent. Und es ist wirklich so, es gab Bühnen, da war ich, weil ich dann Comedy aufs Plakat drauf schrieb, hieß es, nee, der spielt bei uns nicht. Du warst auf der schwarzen Liste. Mhm. Ich weiß das von, also ohne jetzt den Namen zu nennen, weil ich will da jetzt nicht mehr nachtuckern. Das habe ich dann später erfahren, so eine ganz eine Kabarettbühne, da hieß es von der Chefin, nein, der wird hier nie spielen. Aber sie haben das alle gebrochen. Nachdem ZEP in Berlin plötzlich erfolgreich war, wurde dann mein Management angerufen von denen, die mich jahrelang quasi, ja, nee, es passt zu uns nicht so. Ja, will er denn mal bei uns spielen? Ich habe aber tatsächlicherweise nirgends mehr da, wo mal gespielt, die mich einfach abgelehnt haben aus Gründen von, ja, das passt nicht und es ist ja Comedy, weil ich fand es so unehrenhaft. Ich fand das wahnsinnig, also ich habe das nicht verstanden, weil dann sagt, dann findet mich gerne weiter scheiße. Ist okay.
Ja, aber dieser Begriff als solcher, ne, Stand-up-Comedy, was ist das eigentlich? Wie würdest du Stand-up-Comedy einem Außerirdischen erklären? Weil wenn es einer wissen muss, dann du hast ja immerhin deine Abschlussarbeit an der Uni über amerikanische Stand-up-Comedy geschrieben und da kommt es ja dann auch her aus dem amerikanischen und englischen Raum. Was ist Stand-up?
Ja, es ist, ich glaube, die einfachste Erklärung ist, einer ist auf der Bühne, er muss ja nicht stehen, er kann sitzen, Barhocker, whatever, und bringt dich zum Lachen und unterhält dich. Und in welcher Form, das ist ja erstmal egal. Weil zum Beispiel in Amerika, was ich immer sehr genossen habe, als ich dann drüben war, die haben nicht unterschieden. Für die war ein Stand-up. Und ein Stand-up kann auch, also ich habe Leute wie Jon Stewart, der ehrenhafte Jon Stewart von der Daily Show, den habe ich in den 90ern live im Comedy Cellar gesehen, weißt du, so Anfang, Mitte der 90er, oder Louis C.K., also als die angefangen haben. Und da hat aber auch keiner gewertet, weil es gab ja Leute, die haben dann nur über auch mal Männer, Frauen erzählt, der eine hat über Politik erzählt, aber alles war Stand-up. Es ist egal, über was du erzählst, du musst die Leute nur in deinen Bann ziehen. That's it.
Ja.
Also,
Und die Initialzündung bei dir zur Stand-Up-Comedy war dann, weil du es gerade schon erwähnt hast, auch Otto? Weil gab ja nichts anderes, ne? Also das war der erste, den man gesehen hat, der auf die Bühne ging und einfach Leute zum Lachen gebracht hat.
Otto alleine war es nicht. Also ich glaube, das Ding ist so, Otto hat mich schon sehr gebeamt als sehr Jungen. Ja. Und ich habe meine ersten Sketche auf einer Bühne gespielt, da war ich 10. Also im Fasching, also mit meinem Bruder zusammen. Und Karl Valentin, es gab eine sehr große, reichhaltige bayerische Sketchkultur, auch mit Monologen. Ja. Es gab da, weißt du, so von Michel Lang, solche Leute, die kennt heute kein Mensch mehr. Also weißt du, so heute würde man sagen, Comedian Stadel, aber sag mal, Karl Valentin war seiner Zeit sicher weit voraus. Und da bin ich eingestiegen und habe gemerkt, wenn ich auf der Bühne bin und mein Gesicht verziehe und agiere, dann lachen die Menschen. Und das mochte ich gerne. Und das habe ich viele Jahre gemacht, so in der Form. Und irgendwann hat es aber angefangen, weil ich war ein großer Fan von Kabarett und Kleinkunst. Ich habe sehr früh angefangen, auch, keine Ahnung, Biermüsselblosen habe ich live gesehen, einen Gerhard Polt, ich habe auch Dieter Hildebrand, ich habe Ringsgwandl, Hans Söllner. Und ich habe da nicht unterschieden. Für mich war, weißt du, Otto genauso geil wie Dieter Hildebrand. Auf eine andere Art und Weise.
Genau, jeder mit seiner eigenen Stoßrichtung, ne?
Genau.
Ja.
Und mich hat die Kunst, also mich hat, glaube ich, was mich gebeamt hat, war und fasziniert hat, das war die Kunstform, dass einer auf der Bühne ist und ganz alleine die Leute im Griff hat und den Leuten einen Abend bereitet und dich auf eine Reise mitnimmt. Ich war zum Beispiel, und bis heute, ich bin kein Theaterfan. Theater ist für mich, weiß ich nicht, also ich bin da nie eingestiegen. Ich war immer großer Fan und habe dann angefangen, auch Stand-Up. Ich habe mir dann ja auch, ich habe Platten und Kassetten, auch noch Kassetten von, also aus den 50er, 60er, 70er Jahren aus Amerika. Also Leute wie Lenny Bruce, mein großer Gott, den hier keiner kennt. Oder auch Steve Martin, damals, der hat ja als Stand-Upper angefangen. Und das hat mich alles, diese Mischung, hat mich schon sehr beeinflusst.
Ich finde auch das Gute, dass es da einfach keine Schubladen gibt. Und weil du jetzt Kassetten sagst, ich kann mich erinnern, mein Opa, in Franken gab es auch so ein paar Stand-Up-Leute, auch schon in den 60er, 70er Jahren. Herbert Hiesel hieß einer, der hatte einen komischen Hut auf und hat Stories erzählt, die einfach auch sehr, 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 sehr lustig waren. Und was ich spannend finde, du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, in Amerika gibt's auch dieses Schubladendenken nicht. Da kann jeder auf die Bühne gehen und wenn es lustig ist, ist es lustig. Und wenn nicht, dann halt nicht. Da rümpft keiner irgendwie die Nase oder so. Hat diese Arbeit in Amerika, und du bist ja da auch aufgetreten, dann selber auf den Bühnen irgendwann, nochmal deine Liebe zur Stand-Up-Comedy intensiviert?
Nicht intensiviert, das hat's gar nicht gebraucht. Es war natürlich ein, ich sag mal, das beste nochmal, ich sag mal, Bootcamp, was es gibt. Also ich meine, als ich rüberging nach New York, ich war ja vorher viele Male in New York und habe Stand-Up gesehen, aber ich habe mich vorher nicht so wirklich getraut. Ja. Also mein Traum war immer, ich will mal so 5 Minuten auf Englisch machen. Und dann ist es halt so explodiert bei mir mit Zept und dann kam Back to Life und es war irgendwann, es war wie ein D-Zug, der so rollte und ich habe irgendwann gemerkt, Moment mal, pass mal auf, gibt da noch diese Geschichte, ich würde gern mal in Amerika. Ja. Und wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich das nie wieder. Weil ich könnte jetzt tun, was ich will. Ich kann jede Halle spielen, jede fucking Arena, whatever. Aber das andere, und dann bin ich nach New York gegangen, habe ja Auszeit genommen, ein ganzes Jahr und habe ein halbes Jahr in New York gewohnt. Und da habe ich mich dann ja in die Open Mics gespielt und war der stolzeste, ich sag mal, kleine Michel auf der ganzen Welt, weil wenn du in fremder Sprache, es kannte mich keine Sau, die haben noch nie einen deutschen Comedian gesehen, ich war der erste deutsche Comedian ever, der da drüben was gemacht hat. Wenn die lachen, dann musst du lustig sein.
Ja, ja.
Weil die lachen nicht wegen meinem schlechten Akzent. Das hilft dir eine Minute, aber wenn deine Gags nicht stimmen, bist du tot. Also
ja, dann brauchst du auch nicht wiederkommen, ne? Also ich fand das so klasse. Also. Ich war ja vor ein paar Jahren mal einen Monat dann in New York, ich glaube jetzt ist es 3 Jahre her, ja, kurz vor Corona, und habe dann auch eine Woche lang in den Clubs, durch einen glücklichen Zufall, gibt's ja auch eine extra Podcast-Folge da, dann auf Englisch so ein Stand-Up gemacht und das hat echt ganz gut funktioniert. Und du schwebst dann jeden Abend. Also ich bin jeden Abend nach Brooklyn in unser Haus dann wieder geschwebt, ja, weil sich so unfassbar anfühlt, eben dann irgendwo, wo dich keiner kennt und keiner eben diese Schubladen im Kopf hat, die es hier dann doch in Deutschland ab und zu dann gab, nach so vielen Jahren, die ich fürs ZDF gearbeitet habe. Da konnte ich einfach frei Dinge machen, ja, und eben auch Stand-up. Und das Lustige war, in jedem Club, in dem ich gespielt habe, oh, you're from Germany, ah, Michael Mittermeier, you know Michael Mittermeier und so. So, ja klar, selbstverständlich. Ja, der war hier auch, der hat ja auch, der hat ja auch gespielt und so.
Wo hast du denn gespielt?
Ich habe im Broadway Comedy Club gespielt, im Gotham Comedy Club, in der Buddha Lounge, habe mir natürlich dann auch, ich war ja einer der Glücklichen vielleicht, die dann auch, sogar im Comedy Keller habe ich Chris Rock gesehen, wie er sein Programm geprobt hat, wie er mit einem Packen Blätter reinkam, die Brille aufsetzt, die Leute in Ohnmacht gefallen sind und dann sagte, ja, normalerweise koste ich mehr als $5 und ein Bier und jetzt darf ich auch die Brille aufbehalten und so und hat da einfach Zeug ausprobiert.
Das ist mega. Das Ding ist halt Wahnsinn, dass die Kultur, halt diese Stand-Up-Kultur, die bei uns ja auch jetzt immer mehr greift, da kann man noch quatschen, dass halt wirklich auch die ganz Großen, das ist völlig normal, die gehen in kleine Clubs, die gehen auf Open Mics. Ja. Als ich im Comedy Cellar gespielt habe vor ja, es ist halt leider jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, weil jetzt Corona hat das alles durchgeschnitten. Ja. Ich war da 3 Wochen, habe da 3 Wochen gespielt, tatsächlich war ganz stolz. Und an einem Abend, ich meine, das Line-Up war zum Teil, also Wahnsinn, weißt du, so, ich war so, what? Jetzt kommt Hasan Minhaj, der bei Trevor immer in der Daily Show, also es war, also, und auch Name, die jetzt hier keiner kennt, aber an einem Abend kommt dann die Abendchefin her und sagt, du, macht's dir was aus, deinen Slot ein nach hinten zu verlegen. Aziz würde gern vor dir spielen. Und ich sag, was heißt das, Aziz Ansari? Ja, macht's dir was aus. Und ich so, du fragst mich, ob ich jetzt meinen Slot nach hinten verschiebe für Aziz Ansari, der weißt du. Das Special, das der aufgenommen hatte ein Jahr davor, war im Madison Square Garden.
Ja, krass. Ne?
Und das war sein erster Auftritt. Der hatte auch so eine Geschichte. Da wurde ja viel konstruiert mit Tool. Da war eigentlich nichts. Aber, und das war sein allererster Auftritt nach einem halben Jahr. Und ich fand es faszinierend. Der war total aufgeregt. Ja. Hatte so einen Zettel und war wirklich komplett aufgeregt. Ist auf die Bühne. Die Leute sind ausgeflippt.
Krass. Also, hey. Was ich ja echt gut finde, dass da wirklich jeder sein Zeug auch auf diesen Bühnen immer noch probiert, obwohl er sonst im Madison Square Garden spielt. Und auf der anderen Seite, dass auch jeder, der da auf die Bühne geht, eigentlich nicht weiß, ob das neue Zeug jetzt funktioniert oder nicht. Also auch bei Chris Rock gab es ein paar Dinge, die einfach nicht funktioniert haben. Ne? Das gehört halt einfach mit dazu.
Ganz klar. Also der Punkt ist, ich glaube, man muss aufhören. Es gibt viele Comedians, die denken die ganze Zeit, was funktioniert. Ich glaube, es ist auch gut, ohne dauernd mit diesen im Kopf reinzugehen. Natürlich ist klar, wenn zehn Nummern nicht funktionieren, brauchst du die nachher nicht als Programm zusammenschustern. Ja. Aber ich finde, keine Ahnung, ich denke nie nach. Also ich hau einfach raus. Und die Sachen, die nicht so laufen, die spielen sich eh raus. Es gibt manchmal auch Nummern, die funktionieren, aber du merkst, nee, irgendwie ist nicht meins. Es führt nirgends hin. Also es passt gerade nicht zu meinen, es passt gerade nicht zu dem Programm. Ich habe für mein letztes, also offizielles Programm Lucky Punch hatte ich in der Tryout-Phase so einen 15-minütigen Anfang, den habe ich zweimal gespielt. Der war, also ich habe den geliebt. Dann, das war aber sehr rough. Dann habe ich den in München probiert. Da saß ein Kumpel von mir drin, auch ein Stand-Upper, und der meinte nachher, hey, die ersten 15 Minuten waren das Beste vom ganzen Abend. Und ich so, ja, mein Problem ist, ich glaube, ich muss die raustun, weil die passen nicht zu diesem Programm, weil ich merke, das geht in eine Richtung, das war auch sehr, an 2, 3 Stellen ging sehr weit, sehr tough. Und die habe ich tatsächlich raus, die warten seit, also es hat ja jetzt etwas länger gedauert, bis man ein neues Programm macht.
Die warten auf Aufführung.
Die warten jetzt seit, ich weiß nicht, 4 Jahren oder 5 Jahre schon her, drauf, dass ich die wieder austeste und in das neue Programm, das ja irgendwann, also so Gott und Corona will, im Herbst, das ist ja Das ist so absurd.
Geht's oder geht's nicht, ja? Das ist die große Frage. Ja, die Geschichte mit diesem Tryout, du hast es jetzt so mit einem Halbsatz gesagt. Wie oft probierst du was aus, bevor es dann in eine Fernsehsendung kommt oder bevor es dann in einem Bühnenprogramm landet? Und vor allem, wo machst du das dann?
Also was ich in den vorliegenden Jahren jetzt, in den 2 Jahren vor, bevor die Pandemie kam, weil es waren natürlich jetzt die letzten 2, 2,5 Jahre einfach, oder 2 Jahre ganz anders und schwierig. Ich habe mich auch dieser ganzen Open-Mic-Szene gestellt. Also und das ist großartig, weil ich warte ja seit Mitte der 90er drauf. Das ist, was ich immer vermisst hatte in Deutschland. Dass du hast 5 Minuten und kannst einfach irgendwo hingehen und die 5 Minuten ausprobieren. Und es hat sich ja vor allem in Berlin, ist ja eine riesige, große, großartige Open-Mic-Szene mittlerweile. Oder auch in den letzten, man muss ja sagen, wirklich eigentlich 10 Jahren. Also auch schon vor 5, 6 Jahren. Du kannst jeden Abend, kannst du in 5 verschiedenen Clubs was ausprobieren. Ja. Klar, da gibt's dann bessere, schlechtere, aber es gibt mittlerweile halt auch Clubs, die halt wirklich einen Namen haben. Weißt du, du sagst so, Mad Monkey Club hat einen Namen, das Tati Goes Underground hat einen Namen, dann hast du The Wall Comedy Club, also es sind lauter Clubs.
Scheinbar natürlich irgendwie als der Klassiker, ne?
Ja, die Scheinbar ist ein Klassiker. Der Punkt ist, in der Scheinbar habe ich schon vor, es klingt jetzt Wahnsinn, vor 30 Jahren. Krass. Also das war eigentlich die einzige Open Mic damals, ja. Die Scheinbar. Das muss man ja mal so, muss man so sagen. Und aber da war halt natürlich alles. Da hat einer jongliert, dann hast du Comedy gemacht, dann einer hat gesungen, der andere Gedichte.
Ja, das ist heute also, immer noch so, ne? Du normalerweise bist um 7:30 da spätestens und dann darfst du spielen, wenn du einer der ersten warst, die sich da auf die Liste setzen lassen. Jetzt ist es so, ich war jetzt gerade wieder in Berlin, durch Corona ist da auch so, dass du dich mittlerweile 3 Wochen im Vorfeld irgendwie anmelden musst, damit du dann irgendwie auf der Liste bist und abends spielen kannst. Aber das wird sich wohl hoffentlich auch bald wieder normalisieren. Ja? Jetzt ist das eine, Sachen auszuprobieren und dann auf der Bühne zu machen. Und die andere große Frage ist ja, was probiert man denn aus und was macht man? Dass dieses Fernsehen dein Thema ist, das war schon immer klar, oder?
Na, immer nicht. Also ich habe das irgendwann für mich entdeckt. Es war also lang bevor Zepp dann Premiere hatte, ich würde mal sagen so, ich habe in einem Programm, das 92 Premiere hatte, das hieß Bitte recht feindlich, also Entschuldigung für das Wortspiel, ja, genau. Da habe ich zum ersten Mal mal Nummern über Fernsehwerbung gemacht und über die Mini-Playback-Show. Und dann habe ich kann mich noch erinnern, eine Nummer gemacht über eine Fernsehsendung, wo Maria und Margot Hellwig. Diese Sendung war so schlecht, dass ich sie nur nacherzählt habe und die Leute haben gelacht und ich habe gemerkt, sag mal, da steckt irgendwas drin. Und dann habe ich angefangen, auch Raumschiff Enterprise, und habe gemerkt, ja, das ist mein Thema, weil ich das alles geguckt habe und mehr drüber weiß. Ich kann halt eine Bonanza-Folge nacherzählen und das ist dann lustig. Aber ich habe dann auch, Zept war halt klar, das war der Wahnsinn und Durchbruch und alles, aber mir war klar, nach Zept kann ich nicht ZEP 2 machen, weil wenn ich ZEP 2 mache, muss ich auch ZEP 3 bis 6 machen.
Und dann hängst du in der Spirale fest, ne?
Und dann hängst du in der Spirale fest. Und es haben mir natürlich alle abgeraten, also alle haben gesagt, ja, mach jetzt ZEP 2, wird noch größerer Erfolg, Wahnsinn. Da sage ich, nee, im nächsten Programm mache ich keine einzige Nummer über Fernsehen. Und das war so, in Back to Life. Und ich kann mich noch so gut erinnern, das hat mir Thomas Hermanns, der hat damals Regie gemacht und Dramaturgie von den Programmen. Meine Frau war auch mit dabei als Mitdramaturgin. Und ich kann mich noch an die Premiere erinnern von Back to Life in Köln. Thomas kam zu mir und sagt, pass mal auf, heute sitzen alle drin. Es sitzt die Fernsehbranche drin und alle sitzen drin. Und eigentlich wollen nicht alle scheitern sehen. Weil eigentlich in Deutschland ist ja immer so, dann hast du Erfolg, dann, naja, komm, einmal geht das und so. Und vor allen Dingen dann mit einem Programm, das komplett woanders hingeht. Und es ist anders gekommen. Und das war der beste Schritt, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte, den ich je gemacht habe, weil ab da war ich eh frei. Weil dann das Programm nach Back to Life war eine radikale Wendung, auch Paranoid, wieder von Back to Life, weil es war sehr düster, es war sehr hart, sehr beeinflusst durch New York. Ich meine, das halbe Jahr New York hat mich natürlich, also ich meine, das hat mich natürlich also beeinflusst von jeglicher Richtung. Also aber weil du vorher gefragt hast, dieses Austesten, es ist eine Form von Freiheit mittlerweile, dass ich sagen kann, und das ist so toll, oder ey, geil, das ist eine Open Mic. Ich kenne die auch alle und die Jungen, die kennen mich, für die bin ich halt einer, den sie wirklich geguckt haben, schon als Kinder und ihre Eltern schon geguckt, weil, also wenn Comedian, ganz oft, ich bin mit so ein paar jungen Comedians getourt letzten Sommer, Comedy Splash, so in der Mixed Night. Und es ist eigentlich schon eine Ehre, dass ich so als Alter, also da dabei sein darf. Also ich sage nicht, weil der ist dabei, weil er bekannt ist, sondern ich mache die Leute schon klar.
Ja.
Und wenn dir, keine Ahnung, ein 21-jähriger Comedian, warst mein Held und ich so, Moment mal, du warst noch nicht mal geboren, da war ich schon 12 Jahre auf Tour, also oder 15 Jahre. Ja. Und er sagt, ja, mein Vater hat mir, als ich ein Kind war, eine CD von dir gegeben. Und das finde ich ganz toll.
Fasziniert das Echte durch.
Aber das Gute ist tatsächlich in Open Mic Nights, das Publikum kennt mich ja meist gar nicht. Also wenn ich hier Mad Monkey spiele und da sitzen, der Schnitt, Altersschnitt ist irgendwas zwischen, ich sag mal, 17 und 21. Also die kennen mich ja gar nicht, die haben mich nie gesehen. Ja. Und da heißt dann, hier kommt Michael Mittermeier und viele von den Jungen im Publikum kennen mich nicht. Klar, die Comedian wissen, wer ich bin, ja. Comedians. Und das ist schon schön, wenn du die zum Lachen bringst, ohne Prämisse.
Ja. Das war bei mir am Anfang immer das Problem, dass die gesagt haben, ja, hier kommt er, ihr kennt ihn aus dem Fernsehen und dann ist die Latte so hoch, weil dann sagen die alle, hier Fernsehfuzzi, jetzt mach mal den Hans-Bären und bring mich zum Lachen und so. Das ist besser, wenn eben nicht, ne? Und wenn so eine,
ja, dann wird die Latte hochgelegt. Was ist denn so quasi dein Ziel jetzt mit Stand-Up? Ist es so, weil du hast vorher so toll gelächelt, als du dieses von, es ist wie Freiheit auf der Bühne.
Ja, das ich empfinde es heute als großes Geschenk, dass ich eben jetzt auch mir selber die Chance gebe, auf der Bühne einfach zu machen, was ich will. Also ich kann einen Song singen, kann meine Gitarre rausziehen, singe einfach eine Nummer. Ich kann irgendwas erzählen, ich kann vielleicht aus meinen Büchern vorlesen. Also ich kann eigentlich machen, was ich will und den Leuten gefällt's oder eben auch nicht. Ja, also ich meine, bei Open Mics muss ich auch mittlerweile damit leben und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass man das durchaus aushalten kann, wenn auch mal keiner lacht. Ja, ist auch okay. Und deswegen ist es für mich, ich finde das einfach, im Moment ist es sehr cool für mich, weil nach dem Ausstieg beim ZDF ich echt gesagt habe, jetzt gönnst du dir da auch mal die Zeit und lässt dich einfach mal auf Dinge ein, die da so des Weges kommen. Ja? Also ich hätte auch nicht gedacht, als ich für 4 Wochen nach New York gegangen bin und mir hier freigeschaufelt habe, dass ich da irgendwie auf der Comedy-Bühne stehe. Ich habe einfach nur ein bisschen Comedy-Writing, Unterricht genommen, ein paar Workshops gemacht und plötzlich sagten die, ja, stell dich mal hin und erzähl doch mal, was du da so geschrieben hast. Und dann fand es einer lustig und sagt, ja, komm doch mit nach Gotham. Wir haben da eine Mixshow am Freitag. Und dann denkst du auch, ja. Und ich fand das so lustig immer, wenn du dann da in diese Keller runtergehst, da hängen ja die ganzen, wie im Quatsch-Comedy-Club ja auch, hängen die Comedians, ne? Und du siehst da Louis C.K., Eddie Murphy, Steve Martin, da hängen die alle. Und mit jeder Treppe nach unten wirst du irgendwie ein Stück kleiner und denkst dir, oh Gott, was wird das nur, ja? Und wenn dann aber der Erste lacht, dann schwebst du da durch, ja? Also zumindest mir ging es so, ja?
Du, es ist schon Wahnsinn. Also wenn dann so, ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten offiziellen Auftritt im Comedy Cellar hatte, ich war gerade eingeflogen, also ich war gelandet, bin und hatte den Auftritt schon ausgemacht für, ich spiele gleich am ersten Abend, weil ich habe jeden Gig mitgenommen, den ich gekriegt habe.
Du wolltest es aber auch richtig, ne?
Komm, das passt schon. Und ich hab mal einer meiner großen Helden, einer, wie ich finde, besten Comedians, Jeff Ross, den hatte ich in Kanada mal kennengelernt und dann habe ich angefunkt, hey, ich spiele im Cellar, willst du mal kommen? Ich dachte so, boah, wart doch erst mal eine Woche. Und er so, halbe Stunde später gemeldet, okay, I come by. Und ich so, nee, Moment mal, ich muss ja, so, dann wusste ich, Jeff Ross kommt. Und dann stand ich da, habe meinen Auftritt vorbereitet, plötzlich kommt Dave Attell rein. Und Dave Attell ist einer der großartigsten. Ich habe den auch vor allem in den 90ern das so oft gesehen. Also das ist so ein großartiger, den leider hier nicht so viele kennen. Und dann stand er da und ich so, fuck, der guckt mich jetzt an. Und dann kam ich vom Auftritt und der ist ja so ein grumpy Man.
Ja.
Also das ist ja, und ich komme so hinter und dann kommt er zu mir her und sagt so, well, I liked it, yeah, that's funny. Und genau. Ging wieder weg und ich war so, ja. Oh my God, Dave Attell. Und hey, die haben ja so eine Zweiershow, Bumping Mics, gibt's auf Netflix. Also schaut euch das an, das ist so geil. zwei geile Comedians, Jeff Ross und Dave Attell, improvisieren miteinander. Also, und wenn ihr einen guten Gag macht, dann bumpen sich die, also dann stoßen sie die Mikes an wie so ein Maskrug. Und dazu haben sie mich einmal auf die Bühne geholt im Cellar. Das war, also, das sind so Erlebnisse, da kannst du, ja, und da lernst du viel. Der Punkt ist, ich glaube auch wahrscheinlich bei dir, dass egal, ob du dann danach noch ein Buch schreibst oder eine Moderation machst oder für einen Podcast, die Energie, vor Leuten zu stehen und was zu tun, was ja eine Herausforderung ist, das ist ein wahnsinnig hoher Lernfaktor.
Total, total. Und vor allen Dingen ist es ein großer Faktor bei mir gewesen, einfach auch für ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mit eigenen Geschichten ganz alleine irgendwo rauszugehen. Ich kannte ja durch jahrelange Radioshows und Fernsehgeschichten immer nur Gastgeber sein, Leute präsentieren, gute Interviews machen, schalten, Beiträge anmoderieren, Bands anmoderieren und so. Aber dann alleine derjenige zu sein, der es dann auch tragen muss, weil da kommt ja dann keiner. Ne? Am Anfang dachte ich immer, du lädst ja noch Gäste ein und vielleicht eine Band oder so. Und dann das zu machen alleine und dann diese Angst natürlich auch zu haben, dass es eben nicht funktioniert, dass du scheitern kannst. Und auf der anderen Seite, wenn du eben gewinnst, dann ist es besser als alles andere. Ja? Also das glaube ich schon.
Und das hört nie auf. Ja. Also als ich habe ja das, ich spiele ja gerade jetzt das Jubiläumsprogramm Z25 Special. Ich hatte davor die Hosen so voll, ich glaube voller wie jemals ever vor dem Programm, weil da war es natürlich so, wenn du sowas nimmst, sowas in Anführungszeichen für mich Heiliges, 25 Jahre altes, und es auf die Bühne stellst, mein Anspruch war, nicht, okay, ich spiele nur das alte Programm und dann Nostalgiewelle und bla bla bla, sondern ich möchte es aufpimpen, natürlich neue Sachen rein, also kann nicht nur über Bonanza reden, sondern ja, ja, muss halt heute auch über Game of Thrones reden. Und das war mein Anspruch, dass wenn heute einer reingeht, ein 20-Jähriger, ein 25-Jähriger, ein 30-Jähriger, der Zepp nicht gesehen hat, der mich eigentlich gar nicht kennt und das sieht, den will ich zum Lachen bringen. Ja. Weil die anderen kriege ich dann auch. Also das ist, und es hat, als es dann funktioniert hat, aber hey, die ersten, das Problem war, ich hatte keine Tryouts, weil das war ja dann so, es sind ja alle, das war letztes Jahr, im Frühjahr sollte es losgehen mit, ich mache Tryouts, dann war ja noch Lockdown im März, dann kam April, dann wir alle so, okay, Mai, die Open Airs, dann brachen die auch alle weg. Und dann war so, Entschuldigung, ich habe jetzt, ich fange an zu spielen ja jetzt im Juni, dann brachen die Indoor-Auftritte weg und dann war irgendwann hieß es, ja, in der Schweiz, dein erster Auftritt ist da in diesem Theater und ich so, klar, aber ich kann ja vorher nicht mehr ausprobieren.
Ja, ja.
Und ich sag dir, also der Punkt ist, der erste Auftritt, ich bin hoch und die erste Nummer hat schon mal null funktioniert. Null.
Was geht da in die
ab? Ich ging hoch mit Edgar Wallace und ich sag dir, ich habe nach 20 Sekunden, du weißt ja, also ich meine, ich habe ja ein bisschen Erfahrung, ich wusste nach 20 Sekunden, diese Nummer wird nicht funktionieren, ich komme aber nicht raus aus dieser Nummer. Ich muss irgendwie schauen, sie abzuschließen, aber es war Gott sei Dank, ich sag mal, die einzige Nummer. Das Ding war nur, ich musste herausfinden auch, welche Nummer von vor 25 Jahren
funktioniert geht noch,
energetisch, ne? Gar nicht, ja, mehr.
Oder geht
und
nicht
Edgar
mehr?
Edgar Wallace geht nicht mehr.
Ja.
Ja, gut. Es ist einfach, es kennt also wirklich keine Sau mehr. Ja. Und es hat sich vor allem am Anfang niemand erschlossen. Und das hat mich natürlich umso mehr noch angespornt. Oh fuck, du musst anders einsteigen. Du musst irgendwie, nimm das Aktuelle. Und dann habe ich irgendwie Anfang, hey, wir Fernseh gucken im Moment in dieser Pandemie und ich habe gestern eine Capri so eine Werbung gesehen und bababa und ey, beim Dschungelcamp war und dann kam ich und anders rein, aber und habe auch gemerkt, die Klassiker, die noch gehen, musst du aber so spielen, wie sie immer gespielt wurden. Ja, ja. Also MacGyver kannst du nicht improvisieren, sondern MacGyver funktioniert nur, wenn du ihn wirklich auf Komma so spielst, wie er immer war. Und das Lustige ist, dass dann die Jungen drin sitzen und lachen. Ich habe 18-Jährige gesehen, die haben sich abgehauen über MacGyver. Dann frage ich von der Bühne, sag mal, habt ihr MacGyver je gesehen? Nö, keine Ahnung, wer das ist.
Ich habe neulich ein Bild von Richard Dean Anderson gesehen. Beim Einkaufen hat man ihn fotografiert. Ist ja über 70 mittlerweile. Ja, und er will nicht mehr vor die Kamera. Und wenn man das Bild sieht, denkt man sich, ja, ich weiß ungefähr, warum. Ich fand ja auch immer als Fernsehfan, dass das ein wirklich sehr, sehr dankbares Thema ist. Aber als ich dein Buch las, dachte ich mir, ey, uns verbindet die gleiche Geschichte. Du hattest auch öfter mal Fernsehverbot, ne? Ich durfte ja eigentlich auch nichts gucken, aber wir haben uns auf andere Art und Weise gerecht, ja.
Boah, Fernsehverbot war die Todesstrafe.
Hilfe.
Das können Sie ja heute, weißt du,
die haben alle ihr Smartphone, ne?
Das nicht mehr vorstellen. Sag heute zum Zwölfjährigen, zu einer Zwölfjährigen, du hast Fernsehverbot. Ja. Dann sagt die, und? klar, wenn du sagst, du hast Handyverbot.
Ja. Also,
geht's wie Vampir in der Sonne.
Ja, wir mussten damals irgendwie bei Nachbarn gucken oder wir hatten ein paar Freunde manchmal, die hatten Eltern, die durften abends Fernsehen gucken. Ja, das war für uns als Kinder teilweise undenkbar. Ich wusste dann Montag zwar, wie irgendwelche Bäume persönlich heißen, aber ich wusste nicht, wer Winnetou getötet hat oder so. Ja, also andere durften immer mehr und wenn die auf dem Pausenhof sich unterhalten haben, war ich jahrelang wirklich immer außen vor. Ich habe mich gefragt, als ich auch so durch dein Buch gegangen bin, was unsere Eltern wohl gesagt hätten, hätte es damals schon den Bachelor gegeben, das Dschungelcamp oder Schwiegertochter gesucht. Die wären ja ausgerastet.
Das wäre damals nicht möglich gewesen, weil ich glaube, es wäre zu Aufständen gekommen. Ja, genau. Nein, ich glaube, es wäre zur totalen Verwirrung gekommen. Ich glaube, wir als Gesellschaft hätten uns einfach nicht mehr weiterentwickelt. Wir würden heute alle nur ziellos durch die Gegend. Aber der Punkt ist, jede Zeit hat ihre Helden und jede Zeit hat ihre, ich sag mal, Auswüchse im Fernsehen. Du musst ja, weißt du, damals war ja schon eine Sendung wie Bitte melde dich. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Reality-Ding?
Ja.
Und wenn ich damals eine Nummer über Bitte melde dich gemacht habe, so wie ich es auch im Buch geschrieben habe, weißt du, so, oh, haha, heute, mein Gott, was ist das denn? Und du glaubst ja gar nicht mehr, was heute gibt. Also ich habe mir gestern von meiner Tochter eine Reality-Show erzählen lassen, die heißt Love is Blind. Also Liebe ist blind. Das ist aus Amerika, den gibt es halt immer auf Deutsch.
Sehr pessimistischer Titel.
Nee, pass mal auf. Die lernen sich, die sind alle in quasi Kabinen, die lernen sich kennen, nur über die Stimme. Und die sehen sich dann, also keine Ahnung, das machen die eine Woche oder so oder zwei. Und dann sehen die sich zum ersten Mal, aber dann muss er ihr einen Heiratsantrag machen. Und die haben sich nie vorher gesehen.
Hilfe!
Ich meine, das musst du dir mal reinziehen. Weil das meine Tochter erzählt hat, dass wirklich, also einer hat dann quasi den Antrag gemacht und sie hat so, und dann müssen die
heiraten.
Zusammen in einem Zimmer dann gleich quasi in einem Zimmer wohnen. Und da gibt's natürlich dann, wie eine dann guckte ihn so an und hat sich halt optisch was völlig anderes vorgestellt und meinte so, ich glaube, wir schlafen heute in getrennten Schlafzimmern. Und weißt du, was die Alte dann gemacht hat? Entschuldigung, das Wort die Alte, aber bei dieser Reality darf man das mal sagen. Die ist nicht nur ins getrennte Zimmer gegangen, die ist einfach aus der Show gegangen. Die ist abgehauen.
Also echt,
und das ist bitter. Also wie der Klassiker, der Mann, ich bin mal eben nur Zigaretten holen und hat die Frau verlassen. Genau. Und die Frau ging einfach und sie kam nicht mehr. Ja. Und er hat gedacht, oh, geiler Antrag, pass mal auf, die mag mich aber wirklich.
Ja, wenn man sich irgendwie damals, als so Anfang der 2000er ging das ja los mit Big Brother und so und plötzlich hast du überall heutzutage diese Promi-Shows. Ich habe manchmal das Gefühl, ohne Prominente, wie auch immer man die generiert, könnte man vieles gar nicht mehr machen.
Es ist ja wie so ein, ich sag mal, ein Kreislauf. Das ist ja so, das ist so ein biologischer Kreislauf. Also, dass du, also alle, die drüber sind. Ich habe immer gesagt, das Dschungelcamp ist die Bad Bank von RTL. Weil, das ist, da kommt alles rein, was eigentlich, komm, vergiss es. Das ist alles toxisch. Das ist Müll. Denn machen wir alles da rein. So. Und dann stirbst du, dann wirst du zu Humus, dann kommt der Nächste, der frisst das. Und irgendwann isst einer eben ein Brot von einer, und denkst du, das schmeckt aber wirklich nach Wendler.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch immer echt eine persönliche Frage, was die oder derjenige, der da reingeht, daraus macht. Ne? Also da sind ja auch wenige, aber doch immer wieder entstehen dann plötzlich Karrieren. Und ob das jetzt der erste DSDS-Gewinner Alexander Klaws ist, der mittlerweile in der Musical-Branche mega erfolgreich ist. Ne? Ob das Ross Anthony ist, der irgendwie nach dem Dschungelcamp plötzlich eine ganz andere Karriere gestartet hat. Also wenn es einer wirklich will, dann schaden solche Sachen auch nichts. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch viel kaputt machen, ja?
Ja, aber die sollen sich nicht beschweren, weil du musst ja immer sagen, für die meisten von denen, die jetzt in diesen sehr billigen Formaten sind, die haben ja nichts anderes. Und das meine ich jetzt nicht mal böse. Das ist, also die entscheiden sich, pass auf, ich gehe ins Sommerhaus der Stars lieber, als irgendwo an der Kasse im Supermarkt zu sitzen. Ja. Und das soll jetzt nicht despektierlich sein. Es ist halt so. Und das ist ja für viele ein Job-Reality-Person, weil Star kann ich es nicht nennen, weil das sind sie ja nicht.
Muss man auch sagen, der kann sehr lukrativ sein. Ne? Wenn du da eine gewisse Anzahl an Followern mitnimmst, kannst du da auch wirklich sehr, sehr wohlhabend werden mit Dingen, wo andere dann wieder die Nase rümpfen und sagen, okay, that's entertainment, dann machen die halt diese Schiene. Ja, auch in Ordnung.
Das ist ein fairer Deal, den die machen. Die verdienen mehr Geld, wie der Normale, der einen Job hat. Wenn jemand, weißt du so, ein Bäcker verdient sicherlich nicht das, was jemand verdient, der jetzt im Jahr, keine Ahnung, durch 20 Reality-Shows geht. Ja. Also da, und deswegen keine Beschwerde. Aber man muss natürlich eins auch sagen, weil du Alexander Klavs erwähnt hast oder ein Ross Anthony. Also es ist schon noch ein Unterschied. Es gibt natürlich ein paar, die halt wirklich was können. Also Alexander Klavs hat, A, kann er wirklich toll singen. B, hat der, glaube ich, wahnsinnig viel gearbeitet. Der hat sich halt auch in der Musical-Szene, der hat es nicht leicht. Der hat sich da wirklich einen Claim erarbeitet mit Hauptrollen, erst mit kleineren Rollen, dann mit Hauptrollen. Und Ross Anthony, weißt du, am Anfang dachte man sich, was, wie, wo. Aber weißt du, der kann singen und der hat ein ganz großes Herz. Und ich bin dann immer, wenn einer ein großes Herz hat, dann mag ich das. Weißt du so, denn wenn du siehst, dann geht die Sonne auf.
Ja.
Und das hast du halt bei vielen von denen nicht. Das ist halt einfach, du merkst, es ist Verspannte und das ist ja auch so ein F-Promi-Inzest, den sie machen. Weißt du so, die Ex von dem, die mit dem, das ist ja alles nur so ein Ding, damit sie wieder in die Zeitung kommen. Das ist billig, aber so verdienen die ihr Geld. Es ist halt einfach so. Und ich eher dann, wenn jemand wirklich mit Arbeit und mit Können dann was aus dem macht. Ich meine, schau dir Giovanni Zarella an. Da hätte auch keiner geglaubt, hey, nach sowas wie du bist bei Popstars, also ich meine, Bros ist 20 Jahre her. Und
Ross
und
Anthony. Aber, Ross Anthony war auch dabei. Auch, ja,
genau.
Also von daher.
Und aber da auch, da ist einer, der hat getan, gemacht, der hat ausprobiert und hat irgendwann so sein Ding gefunden.
Ja. Ja, ich finde das auch klasse. Also ich glaube auch, dass die Fernsehlandschaft, viele schimpfen ja immer drüber, das ist nicht mehr so gut wie früher. Ich meine, wir hatten ja früher wirklich nur 3 Sender. Heutzutage haben wir die komplette Breitseite an Fernsehsendern und dann auch nochmal Streaming obendrauf und können uns alles nach Hause holen. Ich weiß noch, wie ich als Kind plötzlich entdeckt habe, dass unser Nachbarsjunge einen eigenen Videorekorder hatte und Videokassetten. Das war für mich eine lebensverändernde Maßnahme. Plötzlich konnte ich irgendwie Filme gucken und mich am Nachmittag bei dem im Zimmer einnisten und dann irgendwie sein Zeug wegschauen, ja, und dürfte sogar mal in Man Eater reingucken. War damals ein irrer Horrorfilm, der heutzutage ja wahrscheinlich keinen 12-Jährigen mehr hinterm Ofen vorlockt, ja.
Ja, das muss man ja auch mal so sehen. Also ich kann mich gut erinnern, dass immer wenn meine Eltern weg waren, wenn sturmfrei war, dann kam immer, es gab so ein Bunch of Kumpels und die kamen und einer von uns, einer hat den Videorekorder, den hat er mitgebracht.
Der wurde angeschlossen, ja.
Der Hasbert hat immer den Videorekorder mitgebracht und dann gab's diese Mischung aus, einer hatte diesen Film Die Gesichter des Todes, dann gab's Rambo. Ein Kumpel von mir hatte tatsächlich, der hatte sich Dirty Dancing gekauft, also aber ich war noch einmal auch durch. Es war schwierig für mich, da musste ich durch. Ja. Und ey, das war so, da hatte Fernsehen noch so ein, wie ich im Buch auch geschrieben habe, dieses, ich kann mich so erinnern, wenn ich mal mit meiner Mutter allein vom Fernseher saß, weil keine Ahnung, Vater war nicht da, ja. Mein Bruder war schon im Bett oder und wenn meine Mutter einschlief, habe ich immer versucht, so leise wie möglich zu sein, weil dann habe ich einfach bis zum Sendeschluss, also es gab ja noch Sendeschluss, ja, irgend noch einen Film geguckt und ich kann mich so erinnern, wie ich auch geschrieben habe, ich bin bis heute überzeugt, als ich den Omega-Mann gesehen habe mit Charlton Heston, mit diesen virusveränderten Kreaturen, es waren ja nicht mal Zombies, aber so eine Form von, ich habe da, für mich war ab dem Punkt, ich habe das geguckt, es hat mich völlig geschockt, aber ich war so in Schockstarre, habe meine Mutter nicht aufgeweckt und als sie dann aufwachte, dann so, nee, ist 10, ist nichts. Also alles gut. Also ich habe auch gerade geschlafen. Oder ich bin dann auch mal, ich habe den Fernseher einfach angelassen, bin ins Bett gegangen und habe dann, meine Mutter ist ja dann irgendwann aufgewacht vom Sendebild, also vom Testbild. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin um 10 ins Bett.
Ja.
Ach so, okay.
Weil einmal, wir haben in Hannover gewohnt und ich habe ja schon gesagt, ich durfte wenig Fernsehen. Und damals durfte ich dann aber, wir durften viel weggehen und sowas, das haben wir schon gedurft. Und da war ich 14 und kam irgendwie relativ angsoffen wieder nach Hause und dachte mir, heute kommt Rosemary's Baby, Eltern schon im Bett, Bruder im Bett. Ich setze mich einfach ins Wohnzimmer und gucke Rosemary's Baby. Und habe das Ding angemacht und plötzlich steht meine Mutter hinter mir und sagt, was machst denn du da? Und ich so, oh, ja, ich wollte ins Bett, bin gerade gekommen. Und so, sag mal, bist du psoffen? Ich so, nein. So, du hast doch im Flur die ganzen Bilder abgeräumt. Und wir hatten so einen engen Flur und da muss ich irgendwie in mein Zimmer erstmal durchgewankt sein und habe links und rechts alle Bilder abgeräumt. Und den nächsten Tag habe ich irgendwie reiernd im Bett verbracht, rührend umsorgt von meiner Mutter, aber ich konnte Rosemary's Baby nicht gucken und hab seitdem auch nicht mehr gesehen. Hab mal reingeguckt, fand ich dann aber auch viel zu brutal. Viel zu brutal. Wir haben gerne Schwarzwaldklinik geguckt am Samstagabend und danach Wetten, dass. Das dürften wir dann. Das dürften wir dann machen. Das war
ich meine, du das musst gelobte ja besser, Fernsehen. Wenn Leute sagen, früher war das Fernsehen besser. Also ich habe ja im Buch, lasse ich ja die Schwarzwaldklinik über Game of Thrones gewinnen. Ja, genau. Was ein hartes Battle ist. Ich meine, es werden bei der Schwarzwaldklinik mehr Menschen aufgeschnitten wie bei Game of Thrones. Das muss man erstmal schaffen. Aber wenn du jetzt die Schwarzwaldklinik nimmst als eine Arztserie und dann nimmst du heute sowas wie Charité. Freunde, es war nicht alles besser früher. Also, und ich finde es immer so, es ist so alt zu sagen, na, früher, da war das Fernsehen. Es verändert sich alles. Und das Fernsehen hat sich verändert. Ich sage, ich werde immer gefragt, ja, schauen Sie denn noch Fernsehen? Da sage ich, ja klar, für mich ist ja Netflix auch Fernsehen.
Ja klar.
Also ich bin ja auch Amazon oder Disney Plus, whatever, weil ich sage, Freunde, ich gucke das alles auf dem Fernseher. Ja. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir fucking Avengers auf meinem kleinen iPad anschaue, irgendwo im Hotel im Bett. Nein, das geht auf meinem Monster-Screen im Wohnzimmer. Ich habe einfach ich habe so einen fetten Monster-Screen. Ich kann jedes Kleinstadtkino, also dicke Alter,
weißt du? Du bist echt
und,
Fan.
Und ich habe zwei Boxen, die können einfach was. Also tatsächlich Stereo. Also ich bin, glaube ich, der Letzte, der noch irgendwie, ich habe zwei so Monsterboxen.
Ich habe ja Dolby Surround, aber ich kann es nicht mehr so laut machen, weil mein Kleiner dauernd schläft, ja.
Ja, wenn ich diese Boxen ganz aufdrehen würde, dann würden meine Nachbarn, also die würden etwa, aber wir betteln gegenseitig, weil wir haben Wand an Wand in Schwabing, die haben auch ihr Wohnzimmer mit Fernseher genau gespiegelt gegenüber. Das heißt, wir wissen, die schauen auch, pass auf, wir beide machen laut, weil wir können keinen aufwecken. Whatever die dann schauen, was wir schauen. Und aber ey, du, ganz ehrlich, es macht schon Spaß auf dem richtigen 4K-großen Fernseher, also sich was anzuschauen, was halt auch gedreht wurde dafür.
Ja, aber was ich so, ich bin ja so ein kleiner Sparfuchs und ich denke mir dann immer, ey, jetzt hast du doch alles abonniert, ne? Ich habe natürlich irgendwie Amazon Prime, Netflix, jetzt auch Disney Plus wegen Walking Dead und die Steve Martin Serie habe ich mir gerne angeguckt mit den Mördern im Hochhaus und so. Das ist ja auch so ein bisschen.
Steve Martin, wie heißt die?
Only Murders in the Building auf Disney Plus mit Martin Short und Steve Martin. Sehr, okay, sehr lustig. Und Selena Gomez.
Schau ich mir noch an.
Genau. Und Walking Dead gucke ich natürlich auch auf Disney Plus.
Ja, natürlich.
Jetzt kommt es aber nicht mit dem Synchronisieren hinterher. Jetzt habe ich die aktuelle Folge wieder auf Englisch geguckt.
Man muss ja auch eins sagen. Also es geht ja nicht drum, dass man sagt, man muss alles auf Englisch gucken, weil das ist im Original. Es ist halt manchmal, also vor allem bei Zombie-Filmen, also ist die Übersetzung. Also ich bin ja einer der wenigen, als dann Squid Game kam auf Netflix, alle wie koreanische Serien. Ich so, ja, ich habe ja so die koreanischen Zombie-Klassiker schon geguckt, Train to Busan und solche Geschichten.
Boah, das ist ja aber richtig brutal, ne?
Ja, da geht echt was. Ich mag die koreanischen Zombie-Filme, aber ich konnte das zum Beispiel, ich habe dann nach 10 Minuten, ich musste es auf Koreanisch gucken, mit deutschen oder englischen Untertiteln, weil das Deutsche, wenn die dann so, hier kommt ein Zombie und das ist nicht gut, wenn ein Zombie kommt und du sitzt da und sagst, Nee, das tönt mich total ab, weil ich meine, der beißt ihm gerade den Hals raus. Oh, er hat ihm den Hals rausgebissen. Ich sag, nee, das macht keinen Spaß. Ja. Und deswegen war ich so, wir haben uns auch Squid Game auf Koreanisch
Mit Untertitel.
Mit Untertitel angeguckt.
Mit englischen Untertiteln.
Ich glaube, es waren sogar englische. Weil meine Tochter ist ja, die ist 14, wir schauen ja tatsächlich so Sachen dann zusammen. Ja. Und wir besprechen das, wir haben ja mittlerweile unseren Podcast.
Ja, aber ist das nicht ab 16 gewesen? Oder darf die dann gucken, wenn Erwachsene in der Nähe sind?
Squid Game ist ab 16 und das weiß ich, aber wir haben, also pass auf, wir entscheiden tatsächlich, es gibt Sachen ab 16, die würde ich hier nicht zeigen. Also zum Beispiel Game of Thrones, no way.
Weil zu viel Nackte und so, wird ja schon manchmal ein bisschen pornös.
Vergewaltigung, und, viel Nacktheit und dieses Ganze. Also, und da ist auch psychisch, also ich finde da so, das ist schwierig. Squid Game ist hardcore ziemlich, manchmal, also sehr in der Gewalt. Aber meine Tochter kann das, also du musst auch wissen, was kann dein Kind angucken. Ja. Die hat kein Problem, also die kann die Gewalt abstrahieren. Ja. Also für die ist das eher so wie comichaft. Also wenn tatsächlich der Kopf fällt, dann hat sie nicht so Albträume 4 Tage, sondern ist halt so, wie in einem Comic der Kopf fällt. Jetzt würden Psychologen sagen, oh, hat deine Tochter ein Problem? Sagt, nein, die ist halt anders. Es gibt Kinder, die können das, Kinder, die können das nicht. Und das hat man vorher halt natürlich schon gemerkt, wenn du Dinge anschaust. Ja. Jetzt muss man sich eins dazu sagen, heute Filme ab 12, das sind Sachen, die waren früher ab 16 oder 18.
Ja, das muss
also
man auch sagen.
Also das Level ist schon, und zum Beispiel Squid Game ist ein gutes Beispiel, das ist eigentlich eine Sozialstudie. Das ist ja, bei Walking Dead ist auch so. Walking Dead gibt's natürlich, das zeige ich ja noch nicht. Es gibt keine Zombie-Filme. Also, das ist einfach noch ein Schritt zu derbe. Ja. Aber Squid Game ist eigentlich eine komplette 1A-Sozialstudie.
Ich meine,
mit halt Splatter.
Ja, mit ein bisschen Splatter. Ich träume davon, von dem Punkt, wo mein Sohn alt genug ist, dass man zusammen Lethal Weapon, Star Wars, Indiana Jones gucken kann. Zum 1000. Mal. Und auf der anderen Seite.
Wie alt ist er jetzt?
So langsam kommt er ins Kindergartenalter. Aber der darf noch gar nichts gucken, natürlich. Aber ich denke mir auch, wo es für mich manchmal also ich war ja ein Mega-Fan von diesen ganzen Winnetou-Filmen, ne? Wo es für mich heute schon schwierig wird, den Ölprinzen oder Schatz im Silbersee zu gucken, weil ich mir denke, ist schon ein bisschen lame. Ich gucke es dann einfach nur, um so diese nostalgischen Gefühle in mir hochzuholen, ne? Aber wenn du dem wahrscheinlich irgendwann in 10, 15 Jahren Lethal Weapon zeigst oder Indiana Jones oder Star Wars, sagt der wahrscheinlich auch, Vater, echt, also sorry.
Da musst du nicht mehr 10, 15 Jahre warten.
Ja, also, genau.
Also die Sachen sind ja, also wenn du sowas Indiana Jones ist, ab 12, weißt du, und aber du wirst... Ja,
aber er findet es wahrscheinlich nicht mehr gut, weil es zu lahm ist.
Pass auf,
ne?
du wirst es lieben, wenn Filme, also nicht alle Filme werden funktionieren, als unsere Tochter 10, 11 wurde, hat man gemerkt, ja, man kann mal einen Film gucken ab 12, da hat man ausgewählt. Als sie dann 11 war, hat man gemerkt, du, ab 12 es ist wirklich kein Problem. Und da erschließt sich eine ganz neue Welt. Ey, wir haben Zurück in die Zukunft, Back to the Future.
Ja, da oder sowas.
Ich saß da, ich habe es geliebt. Ja. Und natürlich, aber weißt du, was interessant ist? Es ist natürlich ein Unterschied, also zum Beispiel die alten Star Wars Filme hat sich ja meine Tochter erst gesagt, nee, die gucke ich nicht. Also Entschuldigung, gibt ja diesen legendären Dialog, den ich auch im Buch hab, wo sie gesagt hat, Star Wars, die alten Star Wars Filme, Papa, pass mal auf, am Schulhof, weißt du, was wir da sagen? Das gucken nur Jungs oder alte Männer. Und ich sage, Moment mal, also alter Mann, ich bin 55, heißt fast 60. Ja. Und ich sage, was ist so? Ja, bei der 5 rundet man auf in Mathe. Und dann kommen diese Dialoge und das ist einer der legendärsten Dialoge, den wir dann auch hatten in unserem Podcast im Synapsen-Mikado. Ich muss es nicht mal schreiben, wir gucken Star Wars, weil ich habe sie gezwungen, die ersten 3 anzugucken, weil sie wollte die 9 sehen.
Ja.
Ich sage, nein, wir gucken die ersten 3.
So wie es sein muss.
Die in der Mitte, die lassen wir weg, die 90er, die waren schlecht, aber die ersten 3 müssen wir. Und sie musste da durch. So, pass auf, der Film geht los. Die Schrift fährt hoch. Da, 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 da. So. Was war ihr erster Kommentar? Sie guckt mich an. Sag mal, Papa, ist das ein Lesefilm? Sag, kannst du jetzt mal warten, bis der Film angeht? So. Und dann habe ich gemerkt, okay, Es will was raus, es will was raus. Und dann hat sie gewartet, dann kam Darth Vader ins Bild und Darth Vader macht sein und dann guckt sie zu mir und sagt, Papa, dem schwarzen Mann mit der Maske geht's nicht so gut. Ich sag, was? Du, der hat eine Maske, der hat einen Respirator, wie bei Corona. Er sagt, was, den braucht man doch jetzt im Krankenhaus. Ich sag, nein, das ist Darth Vader. Genau. Und das sind für mich, also ganz ehrlich, da geht eine Welt auf, wenn du dich mit deiner Tochter über Filme auf Augenhöhe unterhältst und dich gegenseitig eigentlich zum Lachen bringst. Und das ist was ganz Tolles.
Habt ihr denn dann lang überlegt, sowas dann auch öffentlich zu machen? Dass ihr jetzt gemeinsam einen Podcast macht, ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, okay, ich lass meine Tochter auch damit raus in Richtung Öffentlichkeit und mach mit der gemeinsamen Podcast.
Du, jein, weil wir haben ja angefangen, das zu machen völlig, das war vor 2 Jahren, also 2020 im ersten Lockdown, in der ersten langen Nacht. Ich wusste, ich will im Moment keine Comedy machen, habe dann angefangen, so Sachen zu machen, eben mit diesem Whisky-Montag. Ich mache eine gute Flasche Whisky auf und laber einfach, was gerade passiert.
Finde ich auch sehr lustig. Ich verlinke das auch natürlich nochmal, dein Instagram-Profil, da alles, sieht man nicht
drin. Alles gut, das war eigentlich genau. Mehr so eine... Und dann habe ich irgendwie zu meiner Frau, weil wir hatten so lustige Gespräche eben über Serien, über Sachen, über Politik, auch über Donald Trump. Und ich habe immer gesagt, wäre es nicht toll, wenn man einer 12-Jährigen eigentlich mal so zuhört, wie die über die Welt spricht. Ja. Weil es gibt immer nur Klischees über die Teenager. Ja, ist ein Teenager und Pickel und alles und die Jungs und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, hey, wir haben uns einmal über Deutschland unterhalten und das war so lustig, interessant und für mich inspirierend. Jetzt habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist ja wie ein Podcast. Dann hat sie irgendwann gesagt, weißt du was, stell dein Handy auf, du filmst dich, hinten sitzt die Lilly, die hört man nur. Dann quatsch mit ihr. Stell's auf deine Kanäle, Insta, Facebook. Guck mal, ist ja egal, dann hören halt ein paar Leute zu. Du, und dann habe ich in der ersten Folge, damit das war die erste Folge war über Star Wars, zufälligerweise, schlechtes Handybild, wir quatschen, du, und plötzlich krieg ich hunderte Kommentare, Zuschriften, und ich war so, Moment mal, was passiert denn hier? Ja. Es haben bis zu 100.000 Menschen haben das auf Insta und Facebook angeklickt und ich war so, sag mal, was läuft hier eigentlich? Und dann habe ich irgendwann, dann haben wir gemerkt, es ist die Ehrlichkeit, aber auch, wir haben ja auch über die Zeit gesprochen, wie es ist, dass wir haben da miteinander das Haus sauber gemacht, weißt du, mit dem Staubsauger haben drüber gesprochen, Papa kann die staubsaugen oder Papa, wieso hast du die Terrasse gekehrt? Dann sag ich, ja, weil wir wollten Tischtennis spielen. Sag ich, ja, Papa, du hast noch nie die Terrasse gekehrt. Das weißt du, Lilly, du bist 12, du hast mich halt noch nie gesehen vorher. So. Und wir haben geredet über das Leben da draußen. Und ich glaube, dass das so ein Punkt war. Und das ist bis heute. Ich glaube, wir haben jetzt eine neue Folge aufgenommen. Und das war natürlich, wir haben zum Beispiel auch das Thema Ukraine-Krieg. Also wir reden über Fast and Furious. Wir reden über Jeremy's Next Topmodel. Wir reden aber auch über Russland und Ukraine, was ich wichtig finde. Und ich finde es wahnsinnig interessant, wenn eine 14-Jährige, die hat uns, eine unserer letzten Folgen war, die haben in der Schule den Ersten Weltkrieg durchgenommen. Und die hat uns, habe ich gesagt, dann erklär uns mal den Ersten Weltkrieg. Warum? Und es ist fast erschreckend. Das war, ich glaube, 2 oder 3 Wochen vor der Invasion Russlands in der Ukraine. Und es war so erschreckend, dass wir auf so Mechanismen gestoßen sind, die auch vor über 100 Jahren da waren, die jetzt da sind, über Machtstrukturen, über wer tut wem wer, und das ist und also wie gesagt, das hat so irgendwas immer so zwischen Spaß, aber auch es soll das Leben zeigen und mag das sehr gerne. Aber meine Tochter hat sich selber auch, ich habe sie gefragt, also wenn man dich hört, hört man dich. Und sie hat gesagt, das ist mir wurscht. Und als wir dann jetzt offiziell den Podcast quasi auf die Podcasts gemacht haben, jetzt nicht mehr als ich, man sieht mich im Video, haben wir sie auch gefragt, oder wir gesagt, man kann dich auch, wenn du willst, können wir dich auch als Bild zeigen. Also als hier Papa ja. Und Tochter. Mittlerweile ist ja, man muss ja sagen, eigentlich ist ein Dreier-Podcast. Also meine Frau, die saß immer da so als diese gute Stimme und inspirierende Stimme als Dritte, weil das war immer so ein Dolby Surround. Also meine Tochter und meine Frau haben mich geroastet und eigentlich ist mittlerweile ein Dreier-Podcast, die Familie Mittermeier. Aber meine Tochter hat so gesagt, nee, man muss mich nicht sehen. Gibt ja ein Foto von uns zwei, wo man sie aber nicht erkennt, also nur von hinten sieht. Ja. Und irgendwann wird sie sich entscheiden, man kann sie sehen und dann sieht man sie. Und jetzt interessiert sie ja eh keine Sau mehr, weißt du?
Ist es denn so, dass sie auch eine ist, wo du glaubst, die geht irgendwann mal auf die Bühne? Hat die so dieses Bühnengehen so ein bisschen oder will die was ganz anderes machen?
Also im Moment ist so zu gar kein, sie hat keinen Bock dazu. Ja. Sagt sie dann auch, nee, da habe ich keinen Bock. Sie wäre leider oder Gott sei Dank sehr talentiert. Hey, ich sag dir, ich meine, überleg mal, du hast ja das Buch gelesen, das neue, das nur noch eine Folge, da sind ja Dialoge drin, die sind ja
1:1 so.
1:1 Dialoge, die habe ich nicht erfunden. Ich habe meine Tochter gefragt, sag mal, darf ich den Dialog aufschreiben über den Bachelor? Oder ist das okay? Und sie so, du Papa, mach, was du willst. Und ich sage, ja, ich will nur nicht, dass irgendwann kommt. Dann hat sie irgendwann gesagt, naja, vielleicht verklage ich dich ja mal auf Tantiemen. Schauen wir mal. Ja, genau. Das war so halb ernst. Und aber sie hätte das Talent, aber sie sieht sich da gar nicht. Also sie ist, ich hab zum Beispiel, das ist für uns, was natürlich schon wichtig ist, also natürlich, wir gucken Fernsehen, aber meine Tochter, was die am meisten macht, die liest. Und zwar in einer Masse und einer Schnelligkeit. Und das seit vielen Jahren, immer schon als kleines Kind. Ey, die liest, als der erste Lockdown, ich werde mich ewig erinnern. Also war angekündigt, pass auf, am Donnerstag macht alles zu. Und habe ich gesagt, Lilly, lass uns doch am Mittwoch, wir fahren doch mal im Buchladen nach Wolfratshausen. Du kannst dir aussuchen, was du willst, weil ich glaube, es wird jetzt lange Zeit dauern. Und weißt du, Bücher kaufen wir im Buchladen und bestellen eben nicht irgendwie online, weil so wollen wir kleinen Buchladen unterstützen. Und da gibt's einen ganz tollen Buchladen, der auch immer Empfehlungen hat. Dann sind wir da rein und dann war sie da in dieser Jugendabteilung. Und dann kam ich und dann war so ein Stapel und da sage ich, wie viele sind das denn? Sie so, 13? Ich so, wie 13? Ja, es sind 13 Bücher, soll ich noch mehr? Sag ich, keine Ahnung. Dann haben wir diese 13 Bücher gekauft. Du, ey, wir haben, ich glaube, 3 Monate später, wieder 15 Bücher gekauft. Die liest, das ist unfassbar.
Ja, ich glaube, wenn du da mal so reinkommst, dann haust du die auch weg, ne? Das kann ich mich noch erinnern, als ich irgendwie mit 11, 12 angefangen habe, Herr der Ringe und so. Und dann, wenn du merkst, wie dich diese Welten auch so gefangen nehmen, dann bist du sehr, sehr schnell drin. Heute ist natürlich eher so, dass ich angefixt damals noch von 24 gerne auch mal eine Serie komplett wegschau, einfach so an einem Wochenende. Bist du auch so einer, der das dann in einem Rutsch am liebsten genießen kann?
Naja, das ist deswegen der perfekte Titel fürs Buch.
Ja, hey, komm. Eine geht noch, ne?
Eine Folge, eine. Ich meine, 24 hat sie angefangen, das muss man
ja
sagen.
Ja, das war die Initialzündung.
Und ich meine, wir haben alle Staffeln geguckt. Ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, also ich mein, da waren wir ja auch noch kinderlos. Hey, es gab Wochenende, wir haben am Freitag angefangen, und am Sonntag waren wir fertig mit 24 Folgen, 24
ja.
Stunden. Also es war, und wir haben, weil das ist ja auch ab, ich glaube ab 12, wir haben die erste Staffel 24 geguckt mit Lilly, vor ein paar Monaten und vor einem halben Jahr. Und sie fand's cool, aber es war schräg zu sehen, weil natürlich, also die Handys, die rausholen, oder wenn die kommunizieren miteinander, du bist so, musst ihm erklären, Lilly, es gab damals noch kein Tablet und die haben noch, andere Telefone, die konnten nicht kommunizieren. Die musste in eine Telefonzelle gehen. Und was ist das? Wieso steht der in einer Kabine und telefoniert? Und er sagt, ja, das ist Outer Space.
Ja, ja.
Aber es, also ich sag mal so, auf der einen Seite gab es schon Momente, wo man sich denkt, boah, damals hatten wir das Gefühl, das ist Highspeed, das kannst du nicht toppen. Aber wenn du heute Serien guckst, das ist ja, also ich meine, guck dir heute, also keine Ahnung, kann man nicht vergleichen, aber Four Blocks.
Ja.
Oder eine der besten deutschen Serien, also Dark, wo ich
bist du großer Fan, ne?
Kapitel gewidmet. Das ist also eine der besten deutschen Serien ever.
Ich habe noch nicht reingeguckt, obwohl meine Schwägerin auch bei der Firma als Produzentin arbeitet, weil es mir, also ich habe viel jetzt drüber gesehen, das sind ja 1000 verschiedene Zeitebenen und da brauchst du echt, also da musst du schon.
Also ab Staffel 2 ist es komplett LSD.
Ja. Ja.
Also das ist Staffel 1 musst du schon echt, also du kannst das nicht, also wenn das früher angelaufen wäre, also das wäre früher im Fernsehen nicht gegangen, dass du immer eine Woche gewartet hättest, weil du hast keine Ahnung. Bei dieser Serie war es wirklich so, dass meine Frau und ich, pass mal auf, nee, wir müssen das innerhalb von 3 Tagen gucken.
So weißt du nicht, wo du bist, ne?
Wir wissen gar nicht mehr, wer ist das denn? Ist das ja, jetzt genau. Eine Tochter, weil der ist in einer anderen Zeitebene? Hat der was mit sich selber? Was ist denn eine, nee, was macht der denn jetzt? Und, aber es ist großartig, wirklich, das muss man.
Er muss sich da nochmal reingucken.
Zu dem Thema, war Fernsehen früher besser? Ich werte das ja alles. Also, weißt du, so, ich finde das ganz toll, dass eben auch deutsche Produktionsfirmen, weil für, ich, das ist für mich ja auch, die haben ja so Sachen wie Four Blocks, also die Wiedemann und Bergemann, das ist, die waren so die ersten, die ja die, ey, Four Blocks und Dark war ja dann auch große Erfolge, ja. Aber es gibt dann ja auch Sachen wie der Pass. Du hast, es gab diesen, den der Rosowitzki gemacht hat für eine kleine Münchner Firma, dieses, ich glaube, 7 Tage, 8 Tage, diese Endzeitserie ja. auf Sky. Es gibt das, ich finde das Bo zum Beispiel, das ist wirklich.
Als Serie
toll gemacht. Also ja. Ich kann das wirklich empfehlen, weil der Cast, da merkst du, wie viele tolle junge Schauspieler, bis natürlich auch ältere, aber Jungschauspieler wir in Deutschland haben. Und nicht nur Leute, wo du sagst, boah, kenne ich sofort schon mit Namen, sondern das ist so eine tolle Mischung. Und du siehst da einen ganz frischen Schauspielercast, das großen Spaß macht zu schauen. Und weißt du, und dann guckst du halt aber auch mal im ZDF, oder war das so ein Vierteiler wie Das Geheimnis des Totenwaldes?
Ah, mega.
Mit Matthias Brandt.
Ah, das war im ersten, aber war auch grandios, ja.
Großartig,
ja. Und auch die Doku dazu, ne? Gibt's ja auch so eine, dieses Real-Life-Verbrechen und so, das ist ja auch als Genre mächtig gewachsen. Wir hatten ja nur Aktenzeichen XY, ja. Das ist in der Zwischenzeit auch ein richtig großes Thema geworden, und zwar weltweit. Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass du ja nicht nur als Comedian auf der Bühne stehst, sondern auch schon immer einer warst, der versucht hat, Kreativität in allen möglichen Formen auch in der Hand zu haben. Also, du hattest eigene Produktionsfirmen, eigene Plattenfirma, bist nach wie vor, glaube ich, Mitbesitzer des Quatsch Comedy Clubs in Berlin, oder?
Du, ich bin ein Teilhaber der, ich nenne es mal Marke, aber ich bin kein, ich sitze da nicht und treffe da
Entscheidungen.
Also einsame Entscheidungen. Ich bin, natürlich hockt man sich mal hin, trifft sich und quatscht über Dinge, aber das ist auch mehr eine, das war so eine energetische Entscheidung, weil das hat nichts da, so ein Club, das hat nichts mit Geldverdienst zu tun, sondern das hat damit zu tun,
emotional die Comedy nach vorne
schön,
zu bringen.
Schön, dass ja. Thomas gesagt hat, komm, es sind noch 2, 3 mit dabei, dass Freunde mit dabei sind, damals befreundete Leute. Ich habe immer meine Sachen selbst mitproduziert. Also ich habe keine, also was ich nicht habe, ist eine Produktionsfirma, die jetzt fremde Dinge produziert. Das habe ich leider in Anführungszeichen ein bisschen in dem Sinn versäumt, weil ich, glaube ich, weil ich halt so viel im Ausland war und meine Touren in vielen Ländern, da habe ich hier dann einfach, du hast nur ein Leben, du kannst nicht so viele Dinge, aber meine Geschichten habe ich immer selbst in der Hand gehabt, mitproduziert. Also meine Stand-Ups, also wenn die ausgestrahlt werden, auf wo auch immer, wenn du zum Beispiel Lucky Punch, das habe ich, da bin ich immer in, ich produziere das mit, ich habe das in der Hand, wer dreht das, wer macht das Licht, wer macht das Bühnendesign, das ist immer mein guter alter Freund Lars Deutrich und bin da immer mit dabei. Und weil, wenn mein Baby, mein Live-Programm gezeigt wird, möchte ich nachher sagen können, pass auf, ich habe es so gemacht, so wie ich glaube, besser geht's nicht. Wenn es nicht gefällt, it's on me.
Ja.
Also kein Sender hat mir gesagt, du musst das so und so. Also ja. Das war auch immer, ich diskutiere nicht über meinen Humor.
Außer mit Tom Cruise, oder? Da hätte es fast bei Wetten, dass mal eine Zusammenkunft gegeben, die vielleicht hätte anders enden können, als es passiert
außer
ist,
mit
oder?
Tom Cruise. Und ich glaube, das lassen wir als einen der besten Cliffhanger der Geschichte hängen. Ich habe im Grunde genommen, habe ich im Buch die Geschichte zum ersten Mal erzählt, die wirklich eins zu eins, da ist jeder Satz ist genau. Eins zu eins wahr. Also die Wette, also und ich wette, Freunde, also ich wette, dass ich Tom Cruise von der Wettpaten-Couch aus Wetten, dass mit einem Witz vertreiben kann. Und wie es dazu kam oder vielleicht nicht, das könnt ihr nachlesen im Buch, nur noch eine Folge. Und besser Cliffhanger gibt's nicht. Ich hasse Cliffhanger und deswegen mache ich jetzt einen. Genau.
Aber es ist gut für dich ausgegangen, sonst wärst du ja heute gar nicht da, ja. Zur Podcast-Folge heute gibt's auch wieder einen Song für meine Playlist, der beste Song der Welt. Und bei dir müsste es ja eigentlich ein U2-Song sein, oder? Dass du eins von Bono auf die Bühne gebeten wurdest, um mit ihm zusammen ein Lied anzustimmen, war ja auch so eine Art Erweckungserlebnis für die Bühne, für dich, oder? Als junger Mann. Wie alt warst du da?
Da war ich 21. Ja. Also das das war ein sehr schräges, wildes, inspirierendes Erlebnis und es kamen ja noch ein paar Begegnungen und ich darf ihn ja auch meinen Freund nennen. Wir haben ja sind ja auch privat zusammengetroffen und er war auch mal auf einem Gig bei mir in London, was echt abgefahren war, weil krass, ja. Alle anderen sind durchgedreht, weil er sagt, wie Bono kommt. Ich sage, ja, es ist Bono. Es war ein kleines Theater, weißt du, Soho Theater, da gehen 120 Leute rein im Keller. Und die so, ja, wie der Bono? Ich sage, ja, der komm, der macht keinen Aufriss, der kommt mit vier Freunden, alles gut. Der guckt sich das an, wir gehen danach und gehen einen trinken und sind dann weg. Ja, aber was brauchen wir denn da? Und er sagt, nix, der ist halt dann da.
Ja, so. Genau.
Und wie gesagt, und er ist ein sehr inspirierender Mensch. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich habe auch in der politischen Agenda viel gelernt. Also von ihm, auch von Bob Geldof. Ich durfte einige Aktionen mit ihm machen. Also, so damals, ich kann mich noch gut erinnern, wo Heiligendamm, der G8-Gipfel und dieses große Open Air, da war ich der einzige Comedian, der auf der Bühne stand mit den Hosen, mit Grönemeyer, mit U2, mit Geldof und da waren 80.000 Menschen und da konnte man wirklich, weißt du so, und gerade in der heutigen Zeit, das ist wichtig, den Mund aufzumachen und ich glaube, deswegen wähle ich jetzt einfach den Song One, weil One ist, es ist sicher einer der besten Songs ever. Und er hat ja eine Organisation auch gegründet, One, die sehr gute politische Arbeit leistet, aber der Song hat berührt dein Herz, er verbindet, er ist musikalisch toll und das ist so immer.
Ich finde die Nummer auch klasse. Und als letztes noch ein Tipp für die nächste Binge-Watch-Nacht. Ich meine, Dark hatten wir schon. Was würdest du sonst sagen? Gehört unbedingt aktuell auf die Liste an neuen Shows, die da kommen?
Also eine Show, die gar nicht mehr so neu ist, sondern die läuft seit eigentlich vielen Jahren, aber da sind wir erst eingestiegen letztes Jahr oder sind jetzt in der achten Staffel Blacklist.
Das ist so eine Serie, da kannst du einfach mal zwei, drei Folgen gucken und dann wieder raus und dann wieder rein.
Nein, aber es ist viel großartiger, wenn du dabei bleibst. Echt? Weil vor allen Dingen ab Staffel 2, 3 hängt alles zusammen. Jede Folge eigentlich kannst du die Folgen einzeln gucken, aber alles hängt zusammen. Und wenn jemand... Also ich geb noch einen Tipp, also für die, wenn irgendjemand Apple Plus hat, also oder sagt, ich nehme mir das für 2 Wochen als Probe.
The Morning Show, oder?
Nein, Ted Lasso.
Ja, der Ted Lasso sowieso, ja.
Ist unfassbar. Mega. Und zweiter Tipp, also auf Augenhöhe mit Game of Thrones ist See, also englische Wort für sehen.
Ja.
Auf Deutsch haben sie den Untertitel Das Reich der Blinden. Mit Jason Momoa. Ja, nein, das Ding ist wirklich 2 Staffeln, ich weiß nicht, 6 oder 8 Folgen. Das ist großartig. Also Postapokalypse, alle Menschen sind blind. Und ich sag dir, das ist so abgefahren und ist aber in der Intensität, also auch in allem, was da abgeht, in Schlachten, auf Augenhöhe mit Game of Thrones für mich.
Vielen Dank für diese Tipps. Ich muss jetzt sofort mich einloggen und gucken. Michael, ich wünsche dir alles Liebe, dass du wieder gut auf die Bühne kommst und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Danke dir für deine Zeit.
Du, gerne. Es hat Spaß gemacht. Es ist, ich finde es ganz toll. Wie gesagt, du hast so gestrahlt bei dem, wo du erzählt hast, du bist auf die Bühne in Stand-up und mir macht es Freude, dass diese Kunstform, die ich seit ewigen Zeiten so liebe und immer lieben werde, dass das immer wieder wie ein positiver Virus bei Leuten andockt und weitergeht. Das ist großartig. Also schön.
Ich nehme das als sehr motivierendes Gespräch mit.
Ja, danke und alles Liebe.
Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt's auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.